wo Recht lebt. Verlag Österreich, der Podcast.
Folge 10, Kapitaleinlagen. Mit Steuerberater Dr. Ernst Marschner und Rechtsanwalt Magister Heinrich Vogler-Deinhardtstein.
Ich glaube, dass dem Grunde nach die Kapitalgesellschaft jetzt im Steuerrecht nicht schlecht geregelt ist. Es geht darum, das Steuerrecht ist schon so kompliziert geworden. Ja, selbst als Steuerberater überblicke ich nicht mal alles. In Wahrheit müsste das politische Ziel sein, mich selbst arbeitslos zu machen. Ja, nur ich bin überzeugt davon, man schafft das nicht.
Man sollte die guten Reformideen, die jetzt da zu einer eigenen Rechtsform erhoben wurden, der Flexco, sollte man einfach ins GmbH-Recht übernehmen und sozusagen diese beiden Gesellschaftsformen wieder zusammenführen. Warum? Ich glaube, das neue FlexCap-Gesetz enthält einige sehr, sehr gute und moderne Regelungen.
Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Kapitaleinlagen und werfen einen Blick darauf, welche rechtlichen Aspekte in der Praxis eine besondere Rolle spielen. Kapitaleinlagen sind ein zentrales Element jeder Kapitalgesellschaft. Sie bilden die Grundlage für die Finanzierung und bestimmen, wie flexibel ein Unternehmen wirtschaftlich handeln kann. Wir sprechen darüber, welche Formen von Einlagen es gibt, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten und wo in der Praxis oft Fragen oder Probleme auftauchen. Meine Gäste sind heute Dr. Ernst Marschner, Privatdozent und Steuerberater, gefragt als Berater der Steuerberater und Innen. Er ist Autor des jüngst im Verlag Österreich erschienenen Handbuchs Einlagen in die Kapitalgesellschaften. Das Handbuch beruht auf seiner Habilitationsschrift. Weiter spreche ich heute mit Magister Heinrich Vogler-Deinhardtstein. Er ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Zerha Hempel. Sein Spezialgebiet ist Gesellschaftsrecht und er hat das Handbuch Verdeckte Gewinnausschüttung herausgegeben, das ebenfalls im Verlag Österreich erschienen ist. Mein Name ist Roman Tronner und ich heiße Sie herzlich willkommen zur 10. Folge von Wo Recht lebt. Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo, grüß Gott.
Mit über 100.000 ist die GmbH die am weitesten verbreitete Form der Kapitalgesellschaft in Österreich. Unser Gespräch wird sich daher auf die GmbH konzentrieren. Was viele Gesellschafterinnen und Gesellschaftern vielleicht erst nach und nach klar wird, ihre eigenen Interessen und jener der GmbH als juristische Person gehen oft auseinander. Salopp formuliert, Gesellschafter wollen Geld machen und Steuern sparen. Das GmbH-Gesetz will das Kapital erhalten und Gläubiger schützen. Brennpunkt dieser verschiedenen Anforderungen sind Kapitaleinlagen. Herr Marschner und dann Herr Vogler-Deinhardtstein, wie oft begegnen Sie in Ihrer Praxis dieser Diskrepanz?
Ja, in der Diskrepanz zwischen Gesellschaft und Steuerrecht fällt mir auf eher der umgekehrte Vorgang, wenn der Gesellschafter irgendwo in die Kasse greift, eine Einlagenrückgewähr tätigt, die aus gesellschaftsrechtlicher Sicht sehr, sehr drakonisch ist und auch bestraft werden kann. Während im Steuerrecht macht man das ein bisschen niedlicher, indem er einfach hergeht und sagt, okay, ist eine verdeckte Ausschüttung, zahlst du die Kapitalertragssteuer drauf und es ist alles gut. Ja. Das weist immer darauf hin, dass das Gesellschaftsrecht das dann etwas schärfer sieht als das Steuerrecht.
Also die Diskrepanz begegnet in der Praxis sehr, sehr häufig zwischen dem Gedanken sozusagen, das ist meine GmbH, wie das ja der oder die Gründer oft meinen, und dem gesetzlichen Bild, dass eben die GmbH eine eigenständige juristische Person ist und daher getrennt zu betrachten ist von ihren Gesellschafterinnen und Gesellschaftern. Es ist ja das eine der genialsten juristischen Erfindungen überhaupt, dass man sagt, das Gesetz gibt jedem Unternehmer die Möglichkeit, sein unternehmerisches Risiko durch die Gründung einer GmbH dadurch zu reduzieren oder zu beschränken, dass er sagt, nur das, was ich eingelegt habe in die GmbH, das steht auf dem Spiel und nicht mehr. Und der Preis für dieses sogenannte Haftungsprivileg ist eben das sogenannte Trennungsprinzip. Also das Trennungsprinzip funktioniert nicht nur dahingehend, dass eben die Haftungen in der GmbH drinnen sind und nicht durchschlagen auf die Gesellschafterinnen und Gesellschafter, sondern umgekehrt ist es auch so, die Gewinne und die Einlagen liegen eben in der GmbH und sind der GmbH zuzuordnen. Und nur unter ganz engen, strengen Voraussetzungen dürfen eben Einlagen zurückfließen an die Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Das wichtigste Beispiel ist eben schon die bereits genannte Gewinnausschüttung. Also einmal im Jahr kann auf Basis des Jahresabschlusses können die erwirtschafteten Gewinne, soweit sie sich bilanziell auch entsprechend als Bilanzgewinn darstellen lassen, als Dividende an die Gesellschafterinnen und Gesellschafter zurückfließen. Ansonsten wäre aber sozusagen außerhalb der Gewinnverteilung ein Zugriff auf das Vermögen der Gesellschaft durch die Gesellschafterinnen und Gesellschafter unzulässig und ist auch gesellschaftsrechtlich sehr scharf sanktioniert, wenn ein derartiger Zugriff passiert. Das wäre eben nicht nur der vom Herrn Dozent Marschner schon apostrophierte Griff in die Kasse direkt, sondern das funktioniert natürlich auch anders. Also auch wenn jetzt der Eigentümer der GmbH ins Geschäft geht und sich Produkte aus dem Geschäft herausnimmt, wenn er sich Geschäftschancen aneignet, wenn er sich Marken aneignet, Know-how und so weiter und so fort, ohne dafür ein entsprechendes Entgelt zu leisten, auch dann wäre das gesellschaftsrechtlich unzulässig und dann eben eine sogenannte verdeckte Gewinnausschüttung oder verbotene Einlagenrückgewähr.
Wichtige Elemente haben Sie jetzt schon angesprochen, rund um das Thema. Einerseits Risiken für Geschäftsführungen und auch die Frage, was ist überhaupt eine Einlage, wie definiert man sie? Ein weiteres wichtiges Element, wie mir scheint, ist die Dokumentation oder die richtige Dokumentation, Stichwort Evidenzkonto. Dann natürlich genauso wichtig, wie ich sauber Kapitaleinlagen aus einer GmbH wieder herausbekomme. Herr Marschner, Sie haben ein sehr, sehr interessantes Beispiel aus der Praxis mitgebracht. Ich denke, mit diesem Beispiel können wir all die Aspekte, die Sie jetzt schon angesprochen haben, auch im Detail und anschaulich diskutieren. Ich darf dieses Beispiel vorlesen, das Sie gebracht haben. Nennen wir sie Antonia. Frau Antonia ist an der B GmbH zu 100% beteiligt. Die B GmbH hält ihrerseits 100% der Anteile an der C GmbH. Antonia fungiert sowohl in der B GmbH als auch in der C GmbH als Geschäftsführerin. Es gibt also drei Akteurinnen, eine natürliche und zwei juristische Personen. Zum Geld. Die C GmbH bezahlt ein fremd- oder marktübliches Jahresentgelt von 100.000 Euro an die B GmbH, und zwar für die von Antonia erbrachten Leistungen. Antonia erhält jedoch von der B GmbH für die Übernahme der Geschäftsführung kein oder nur ein geringeres Entgelt, nehmen wir hier an 40.000 Euro im Jahr. Für diesen Beitrag wird von einer Verrechnung von 40.000 Euro von Antonia an die B GmbH ausgegangen. Jetzt kommt das Finanzamt, und zwar die Außenprüfung, und die ist nun der Meinung, dass auch Antonia ein jährliches Geschäftsführungsentgelt von 100.000 Euro besteuern muss. Neben dem tatsächlich zugeflossenen Entgelt soll nun zusätzlich 60.000 Euro gemäß § 2 Absatz 4a Einkommensteuergesetz bei Antonia zur Einkommensteuer erfasst werden. Es stellt sich die Frage nach der Rechtmäßigkeit dieser Forderung der Außenprüfung. Offenbar ein Fall, der sehr häufig vorkommt, Herr Marschner, sonst hätten Sie es wahrscheinlich gar nicht gebracht, oder jedenfalls, glaube ich, ein Fall, der derzeit diskutiert wird. Ist die Forderung des Finanzamts rechtmäßig?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Ich bin da ein bisschen so der Brennpunkt, weil wie Sie schon gesagt haben, meine Tätigkeit darin liegt, andere Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Und das war ein Fall, den ich von drei Kollegen bekommen habe und daher dann auch einen Fachartikel dazu geschrieben habe. Es dreht sich hier in Wahrheit um das Thema Nutzungseinlage. Ja? Also nicht die Einlage von Kapital, also Geld oder Wirtschaftsgut, sondern ich stelle meine Arbeitskraft zur Verfügung. Das ist ja auch eine Bereicherung für die Gesellschaft. Und da stellt sich immer die Frage, ist das eine Einlage? Da kann man steuerlich herum diskutieren, ist es ja oder nein. Die Finanzverwaltung hatte schon vor Jahrzehnten dazu entschieden, das ist keine Einlage. Mit der Konsequenz, die Gesellschaft hat dann auch nur in dem Beispiel die 40.000 Euro Geschäftsgehalt als Betriebsausgabe. Auf der anderen Seite muss auch unsere Antonia nur 40.000 besteuern. Jetzt geht die Finanzverwaltung her und sagt in diesem Fall aufgrund einer anderen Bestimmung, die meines Erachtens für was anderes gedacht war, sie muss 100.000 besteuern. Das gibt aber meines Erachtens die Gesetzgebung nicht her. Wann gilt denn, wann würde sie die 100.000 Euro besteuern müssen? Das ist dieser § 2 Absatz 4a mit einem ganz besonderen Fall abdecken. Ja, jemand ist Manager oder Managerin als Antonia, verdient 100.000 Euro, sagt, ich will die 100.000 Euro nicht Einkommensteuer unterwerfen, ich gründe eine GmbH, die sonst nichts anderes tut, als meine Geschäftsentgelte einzusammeln und nehme mir da nur 40.000 Euro Gehalt heraus. Da sagt die Finanzverwaltung, das ist, oder der Gesetzgeber jetzt, das ist ein Umgehungsgeschäft und damit muss ich 100.000 besteuern. Man wollte das vorher sozusagen eher in den Richtlinien versuchen abzudecken. Nur da ist dann der Verwaltungsgerichtshof dahinter gegrätscht und hat gesagt, naja, man muss schon unterscheiden, einerseits, was mache ich als Gesellschaft und was mache ich in meiner Tätigkeit. Ja? Also, und in diesem Brennpunkt sind wir hier jetzt. Und ich kann auch berichten, in einem Fall hat die Finanzverwaltung auch schon zurückgerudert, habe ich heute Rückmeldung erhalten, dass sie dann doch in diesem einen Fall eingesehen haben, dass die Finanzverwaltung hier am Holzweg ist.
40.000 werden ausgezahlt, Sie meinen, es müssen nicht 100.000 besteuert werden. Was ist aber damit den 60.000? Ist das jetzt eine Einlage?
Steuerlich keine Einlage, weil eben es ist in Wahrheit gar keine Einlage, weil ich ja nur 40.000 Euro verdiene. Die anderen 60.000 ist insofern keine Einlage in die Gesellschaft. Im Gegenzug muss ich die 60.000 noch nicht besteuern. Wenn es eine Einlage wäre, dann müsste die Antonia diese 60.000 zusätzlich besteuern. Ja? Aber dazu gibt es außerhalb des schon erwähnten § 2 Absatz 4a ISDG, der einen Ausnahmefall abdeckt, keine Rechtsgrundlage.
Aus Sicht des Gesellschaftsrechts, Herr Vogler-Deinertstein, wie beurteilen Sie den Fall?
Ja, also das ist natürlich jetzt hier eben ein steuerlicher Fall und es geht primär eben darum, ob hier die Bemessungsgrundlage für die Einkommenssteuer richtig ermittelt worden ist oder eben nicht. Aus gesellschaftsrechtlicher Sicht ist die Problematik sozusagen in der Form jetzt nicht gegeben, weil wir uns hier nicht genuin gesellschaftsrechtlich Sorgen machen müssen darüber, was zu besteuern ist oder nicht. Aber die Gedankengänge sind eigentlich natürlich ähnliche, beziehungsweise das Gesellschaftsrecht beim Verbot der Einlagenrückgewähr sehr oft inspiriert durch die steuerlichen Überlegungen. Also der Ausgangspunkt wäre auch hier, dass man sich zunächst einmal anschaut, was ist denn ein Drittvergleichs- oder fremdübliches Jahresentgelt für das, was die Antonia hier in ihrer Enkelgesellschaft als Geschäftsführerin für Leistungen erbringt. Davon gehen wir ja aus, dass diese 100.000 Euro jetzt einmal fremdüblich und drittvergleichsfähig sind. Das heißt, im Verhältnis zwischen der Antonia und der C GmbH gibt es jetzt einmal hier in Bezug auf das Geschäftsführerentgelt kein Problem, sondern es ist ja eben, sind diese 100.000 Euro fremdüblich. Jetzt ist sozusagen hier die Besonderheit, dass diese 100.000 Euro werden aber nicht an die Antonia persönlich, sondern an die B GmbH, also diese Zwischengesellschaft, ausgezahlt. Auch das ist aus gesellschaftsrechtlicher Sicht unproblematisch, weil ob jetzt sozusagen die Antonia selbst dieses Geschäftsführergehalt bezieht oder ob das in diese Zwischengesellschaft eingezahlt wird, das ist aus der Sicht der C GmbH Jacke wie Hose, um es so auszudrücken, und auch im Verhältnis Antonia und B GmbH schadet es gesellschaftsrechtlich nicht. Bleibt eben übrig diese Besonderheit, dass hier jetzt back-to-back sozusagen die B GmbH nur 40.000 an die Antonia auszahlt. Und hier wäre es gesellschaftsrechtlich nur dann problematisch, wenn der Fall umgekehrt läge, also wenn die B GmbH an die Antonia mehr als die 100.000, also ein insofern zu hohes Geschäftsführergehalt auszahlen würde. Wenn sie aber zu wenig auszahlt, dann ist das aus gesellschaftsrechtlicher Sicht kein Thema, weil es eben immer zulässig ist, seine Gesellschafter als GmbH schlechter zu behandeln als jeden Dritten. Was man eben nicht tun darf als GmbH, ist seinen Gesellschafter oder seine Gesellschafterin besser zu behandeln. Und das würde dann eben eine verbotene Einlagenrückgewähr, eine verdeckte Gewinnausschüttung bewirken. Hier ist aber der umgekehrte Fall. Die Antonia wird mit ihrem eigenen Einverständnis schlechter behandelt als jeder Dritte. Und das ist gesellschaftsrechtlich unproblematisch und okay.
Auch im steuerrechtlichen Sinn kann ich ergänzen, wenn es die Antonia, unserem Beispiel bleiben, 120.000 Euro verdient, dann hätte sie zu viel, dann wäre 100.000 Euro nur ihre Einkünfte aus der Geschäftsführungstätigkeit und die übrigen 20.000, wo wir über das fremdliche Gehalt drüber gehen, wäre eine verdeckte Ausschüttung, ja, die jetzt nicht besteuert wird als Einkünfte aus der Tätigkeit, sondern Einkünfte aus Kapitalvermögen mit Kapitalertragssteuer. Also insoweit ähnliche Konsequenz wie im Gesellschaftsrecht.
Das heißt, hier gibt es eigentlich keine große Kollision zwischen Gesellschaftsrecht und Steuerrecht. Wo sehen Sie die großen Kollisionen zwischen diesen beiden Materien im Umgang mit Einlagen?
Also ich glaube, Kollision in dem Sinn gibt es eigentlich nur dann, wenn man eine der beiden Betrachtungsweisen völlig ausblendet, nicht? Das wäre so, wie wenn man nur mit einer Gehirnhälfte denkt und die andere weglässt. Also wichtig ist eben immer, dass man nicht diesen Scheuklappenblick entwickelt und etwas nur gesellschaftsrechtlich oder nur steuerlich betrachtet, sondern das sind eben zwei Aspekte oder zwei Seiten der gleichen Medaille, die müssen beide in die Beurteilung einfließen. Und wenn das geschieht, dann kann es natürlich zu unterschiedlichen Beurteilungen kommen, aber dann sollte es normalerweise möglich sein, eine mit beiden Gebieten konforme Lösung zu entwickeln. Ich glaube, der größte inhaltliche Unterschied, wie der Dozent Marschner eh auch schon angesprochen hat, ist eigentlich auf der Rechtsfolgenseite. Also die inhaltliche Beurteilung wird oft sehr ähnlich ausfallen. Was ist sozusagen eine Einlage? Was ist eine verdeckte Ausschüttung? Was ist eine Einlagenrückgewähr? Da wird man oft zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Aber die Rechtsfolgenseite ist ganz unterschiedlich. Im Steuerrecht geht es eben darum, wie ist die korrekte Bemessungsgrundlage für die Körperschafts- und die Kapitalertragssteuer. Hingegen das Gesellschaftsrecht ist hier weit oder normalerweise weit unangenehmer. Es kommt natürlich bei der steuerlichen Betrachtung auch immer auf die Beträge an, um die es da geht. Das Gesellschaftsrecht droht eben mit Nichtigkeit der Rechtsgeschäfte. Das heißt, da können ganze Verträge oder auch im Grundbuch eingetragene Servituten und so weiter wegbrechen. Ja. Es gibt Haftungsfolgen, nämlich persönliche, für die Geschäftsführer und die involvierten Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Und es gibt natürlich auch das böse Strafrecht, das uns droht, wenn nämlich der Tatbestand gleichzeitig auch der Untreue zum Beispiel verwirklicht ist. Also da können, und all das mit üblicherweise sehr, sehr langen Verjährungsfristen. Das heißt, da können, wenn da in der Vergangenheit was passiert ist, kann da auch noch nach Jahren und Jahrzehnten können da sehr unangenehme Rechtsfolgen drohen.
Ein Unterschied, den man erwähnen kann, ist, wenn die verdeckte Ausschüttung passiert ist, ja, dann fällt die Case an und das ist im Regelfall endgültig. Was ist es, wenn es aus gesellschaftlicher Hinsicht, muss ich ja das vom Gesellschafter, diese verdeckte Einlagenrückgewähr zurückfordern. Ne? Nehmen wir an, der Gesellschafter einsät und zahlt zurück. Dann werde ich die Einlagenrückgewähr, wie auch immer, möglicherweise sanieren können, die verdeckte Ausschüttung allerdings nicht. Das ist nur in den sehr engen Grenzen eines sogenannten Vorteilsausgleichs möglich. Und der Vorteilsausgleich wird sehr streng gesehen. Also da muss ich sozusagen von Anfang an eine Verknüpfung sein zwischen Gegenleistung und Gegenleistung. Und nur wenn ich jetzt einsehe, ich habe eine verdeckte Ausschüttung bekommen, ich zahle sie jetzt zurück, kann ich die Case nicht mehr zurückholen, sondern habe durch die Rückzahlung wiederum eine Einlage, die ich dann gegebenenfalls zum späteren Zeitpunkt wieder als Einlagenrückzahlung zurücknehmen kann. Aber ich kann den Case-Anfall nicht sanieren, dadurch, dass ich zurückzahle.
Wir haben jetzt schon von mehreren Arten der Kapitaleinlagen gehört. Wir haben diese in unserem Info-Feature kurz für Sie zusammengefasst.
Info-Feature. Welche Arten von Einlagen in Kapitalgesellschaften gibt es eigentlich? Bei Kapitalgesellschaften, egal ob AG, GmbH oder Flexco, ist für das Verständnis von Einlagen, aber besonders von Ausschüttungen, das Trennungsprinzip zentral. Gesellschaft und GesellschafterInnen sind getrennte Subjekte. Entscheidend ist immer, dass die Gesellschaft im Vergleich zu fremden Dritten nicht benachteiligt werden darf. Steuerlich gilt jede Einlage grundsätzlich als Tauschgeschäft, Einlage gegen Gesellschaftsanteile. Man kann seiner Gesellschaft nichts schenken. Was kann eingelegt werden? Liquide Mittel, also Geld und bilanzierbare Wirtschaftsgüter, etwa Maschinen oder Nutzungsrechte, zum Beispiel für ein Büro. Verdeckte Einlagen treten häufig durch Forderungsverzichte und verbilligte Übertragungen auf. Und hier wird's knifflig. Nutzungseinlagen sind zum Beispiel die unentgeltliche oder verbilligte Geschäftsführung durch den Gesellschafter. Grundsätzlich erkennt das Finanzamt Nutzungseinlagen nicht als Einlage an. In bestimmten Einzelfällen jedoch gilt das Gegenteil.
Herr Marschner, Ihre Arbeit dreht sich stark um zwei Paragraphen, nämlich Paragraph 8 Absatz 1 Körperschaftssteuergesetz und Paragraph 6 Ziffer 14 Litera B Einkommensteuergesetz. Verraten Sie uns, was hat es mit diesen Paragraphen auf sich?
Sie regeln eben das Verhältnis, sagen wir mal so, Finanzierung durch Einlagen der Gesellschaft durch die Gesellschaft der. Ja. Sie haben schon erwähnt, § 8 KStG beschreibt aus Sicht der Körperschaft, § 6 Ziffer 14 Einkommensteuergesetz aus Sicht der Gesellschafter. Im Prinzip kommen beide Bestimmungen zum selben Ergebnis, ja, und sollte auch normalerweise synchron sein, aber das ist jetzt nicht zwingend, ne? Und das sieht man dann bei Sach- und Nutzungseinlagen, bei Sacheinlagen gibt es teilweise Bewertungsprobleme, weil man auf der einen Seite das mit, ich sage mal vielleicht zu weit geht hier, mit unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben hantiert. Und ein gutes Beispiel ist die schon von mir erwähnte Nutzungseinlage. Ja. Auf Sicht der Körperschaft sagt die Finanzverwaltung, Nutzungseinlage ist nichts. Wenn es eine Einlage wäre, dann müsste ja ich als Gesellschaft den Wert meiner Leistung, die Antonia, ihre 100.000 Euro Gehalt wieder einlegen. Das heißt aber, ich muss dieses Gehalt vorher besteuern, ja, diese 100.000 Euro selbstständige Einkünfte unter 6 Ziffer 14 ESDG, der nur Wirtschaftsgüter und liquide Mittel erfasst, gibt das nicht her. Daher aus meiner Sicht war fast folgelogisch für den Staatshaushalt, kann es auch auf der anderen Seite bei der Gesellschaft keine Einlage sein, wenn ich jetzt unentgeltlich für meine Gesellschaft tätig werde.
Herr Vogler-Deinert-Stein, gerade bei der GmbH spielt das Verbot der Einlagenrückgewähr eine zentrale Rolle. Welche typischen Gestaltungen sehen Sie in der Praxis, die besonders häufig zur verdeckten Gewinnausschüttung führen?
Da gibt es natürlich, das ist ein weites Feld und eine bunte Landschaft. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Es ist wahrscheinlich in fast jeder GmbH schon einmal die eine oder andere verdeckte Gewinnausschüttung vorgekommen. Also ein Klassiker wäre mal, dass man auf den Gewinn vorgreift, also dass man sich Gewinnvorschüsse oder Vorabentnahmen auszahlt. Das wäre eben an sich selbst schon wiederum eine verbotene Einlagenrückgewähr und eine verdeckte Gewinnausschüttung, weil der Gewinn eben dann erst ausgeschüttet werden darf, wenn der Jahresabschluss festgestellt ist, und dann darf ich Dividenden in maximaler Höhe des dort ausgewiesenen Bilanzgewinns ausschütten, aber vorher eben nicht. Dann natürlich Liquiditätsflüsse aller Art, also überall dort, wo zwischen der GmbH einerseits und der Ebene ihrer Gesellschafter und Gesellschafterinnen andererseits Liquidität fließt, gibt sozusagen, ist das anfällig für verdeckte Gewinnausschüttungen. Also wir sprechen da von Finanzierungen aus der Gesellschaft heraus in Richtung der Gesellschafter oder umgekehrt von Finanzierungen der Gesellschafter an die GmbH. Je nachdem, ob das sozusagen entweder zu teuer oder zu billig finanziert ist und aus welcher Richtung es kommt, könnte das eine verdeckte Gewinnausschüttung sein. Dann natürlich das weite Land des Cashpooling, sozusagen die Idee in einer Unternehmens- und Gesellschaftsgruppe. Man legt sozusagen die Liquidität zusammen, um insgesamt die Liquiditätsmanagementkosten zu senken. Auch das sind eigentlich aus Sicht des Verbots der Einlagenrückgewähr wechselseitige Finanzierungen, einfach in sehr, sehr großer Anzahl, und die daher einzeln zu untersuchen sind auf ihre Drittvergleichsfähigkeit und Angemessenheit. Dann natürlich die berühmten Verrechnungskonten, die es in fast jeder GmbH gibt, die aber natürlich in Wirklichkeit im Verhältnis zu den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern auch nichts anderes sind als ausgereichte Rahmenkredite. Ein weiteres Beispiel sind die Übernahme von Haftungen und Sicherheitenbestellungen. Wenn also ein Gesellschafter, eine Gesellschafterin eine Finanzierung selbst übernimmt und dafür aber eine Haftung durch die GmbH, eine Sicherheit bestellt wird, eine Haftung übernommen wird oder eine Sicherheit bestellt wird durch die GmbH. Sehr, sehr häufig sehen wir natürlich auch, dass Daten oder gar ganze IP-Rechte aus einer GmbH entfernt werden und ein Gesellschafter, eine Gesellschafterin sich das aneignet. Es gibt natürlich überhaupt das ganz breite Gebiet der Anschaffung von Gütern. Da gibt es das eine Beispiel, dass die GmbH etwas anschafft, was überhaupt nicht betriebsnotwendig ist, wofür sie selber gar keine Verwendung hat, und sie schafft es eigentlich nur an, um dann die Nutzung durch den Gesellschafter zu ermöglichen. Es gibt das umgekehrte Beispiel genauso. Die GmbH hat ein betriebsnotwendiges Vermögen, einen Gegenstand, den sie eigentlich sehr dringend benötigt, zum Beispiel eine wertvolle Maschine, und veräußert die dann an den Gesellschafter. Das kann genauso eine verbotene Einlagenrückgewähr, eine verdeckte Gewinnausschüttung sein. Dann natürlich das weite Land, das große Feld der Immobilien. Da passiert sehr, sehr viel, was Einlagenrückgewähr verdächtig ist. Die Gesellschaft kauft Immobilien an, die dann die Gesellschafter nutzen, oder umgekehrt nimmt Immobilien dem Gesellschaft, kauft sie ihm ab, vermietet sie ihm aber zu billig zurück. Sie trägt die Renovierungskosten, sie räumt dem Gesellschafter Nutzungsrechte an der Immobilie ein und so weiter und so fort. Privataufwendungen aller Art werden, wie es so schön heißt, in die GmbH hineinverrechnet. Das geht von den Autos über Familienfeste bis zu Versicherungsprämien und so weiter und so fort. Und natürlich, wo es auch spannend ist, ist oft bei M&E-Transaktionen, also wenn auf Ebene der Gesellschafter ein Verkauf von Anteilen stattfindet, was natürlich generell schon ein aufwendiger und kosten- und nervenintensiver Vorgang ist, dann wird auch gerne versucht, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, die Due Diligence-Kosten oder so der GmbH umzuhängen.
Um Transparenz und Klarheit herzustellen, glaube ich, empfehlen Sie in Ihrem Handbuch auch Compliance-Maßnahmen, um verdeckte Gewinnausschüttungen frühzeitig zu erkennen. Wie sollen solche Compliance-Maßnahmen am besten aussehen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist einmal, wie bei jeder Compliance, ist das Bewusstsein zu schärfen, also dass eben die GmbH eine eigene Person ist, eine juristische Person und daher sozusagen im Verhältnis zu den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern wie jeder Dritte zu behandeln ist und nicht als das direkte Eigentum und Sparschwein der Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Abgesehen davon wäre es natürlich äußerst empfehlenswert, möglichst lückenlos zu erfassen, was gibt es überhaupt für Geschäfts- und sonstige Leistungsaustauschbeziehungen zwischen der GmbH einerseits und den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern sowie diesen nahestehenden Personen andererseits. Wenn ich das möglichst lückenlos erfasse, dann sehe ich sozusagen, wo besteht das Risiko, dass verdeckt Vermögen aus der Gesellschaft abwandert in Richtung der Sphäre der Gesellschafter oder von diesen nahestehenden Dritten. Und dann wäre sozusagen im Idealfall der nächste Schritt, dass ich dann noch dokumentiere, warum eben dieser Transfer zu angemessenen Konditionen erfolgt, also warum das nicht zum Schaden der Gesellschaft ist, was hier passiert, sondern zu einem angemessenen Entgelt oder zu einer angemessenen Gegenleistung erfolgt. Und dann im überhaupt nächsten Idealschritt dann natürlich diese Analyse und diese Überprüfung in regelmäßigen Abständen wiederhole, um mir sozusagen wirklich sicher sein zu können. Das ist sozusagen in vielen GmbHs vermutlich fernab der Realität, muss man ehrlicherweise zugeben. Aber angesichts der sehr schwerwiegenden Rechtsfolgen, die da drohen, wäre es eine sehr empfehlenswerte Übung, das durchzuführen.
Was hätten Sie Antonia empfohlen?
Naja, die Antonia, glaube ich, hat es eh richtig gemacht. Ich glaube nicht, dass sie sozusagen das übersehen hat, dass sie hier mit einer Gesellschaft, die über eine Zwischenstufe ihr gehört, hier einen Leistungsaustausch durchführt. Ich nehme auch an, dass das steuerlich durchaus beraten war, was hier passiert ist. Aber losgelöst von diesem Fall wäre eben die konkrete Übung wäre gewesen, ich schaue mir an, gibt es hier einen Leistungsaustausch zwischen der Antonia und ihrer Enkelgesellschaft? Ja, den gibt es, weil sie erbringt Geschäftsführerleistungen und im Gegenzug fließt ein Entgelt. Und dann eben zu dokumentieren, ob und wenn ja, warum hier eben die Fremdüblichkeit zu bejahen ist.
Vielleicht aus steuerlicher Hinsicht noch zu ergänzen. Im Steuerrecht ist das Stichwort Verrechnungskonto das Wesentliche. Ja? Also immer dann, wenn eben Vermögen aus der Gesellschaft hinausgeht, an den Gesellschafter, was nicht sein dürfte, was gesellschaftsrechtlich Einlagenrückgewehr ist, ist eine verdeckte Ausschüttung, wäre das. Ja? Um das zu vermeiden, die rechtsvollen verdeckten Ausschüttung, wird in der Praxis ein Verrechnungskonto für den Gesellschafter eingerichtet, sodass die Gesellschaft eine Forderung, der Gesellschaft eine Verbindlichkeit gegenüber der GmbH hat. Und dieses Verrechnungskonto muss verzinst werden. Und da ist dann, vor allem wenn diese Verrechnungskonten sehr stark anwachsen, immer der große Streitpunkt in der Praxis, ist das bereits eine verdeckte Ausschüttung dieses anwachsenden Verrechnungskontos oder ist das noch in Ordnung? Und der Verwaltungsgerichtshof sagt dazu, da geht es um die Frage, kann sich der Gesellschafter aufgrund seiner Bonität, in unserem Fall die Antonia, aufgrund ihrer Bonität, es noch leisten, sich dieses Konto abzudecken, ja? Wo sich dann die Frage stellt, könnten das auch zukünftige Gewinnerschüttungen sein, um das Verrechnungskonto abzudecken. Da sieht die Finanzverwaltung die Grenze bei 50.000 Euro. Wenn es darüber geht, würde die Möglichkeit nicht mehr bestehen. Das sieht der VWGH so aber nicht. Also das, und Verrechnungskonten haben da oft viel, viel höhere Stände, was dieses Thema betrifft. Und vielleicht auch noch kurz zum Verständnis. Es fehlt oft der Begriff verdeckte Gewinnausschüttung oder verdeckte Ausschüttung. Ja. Im Steuerrecht ist eine verdeckte Ausschüttung kästpflichtig. Wurscht, ob jetzt die Gesellschaft wirklich einen Gewinn erzielt hat. Deswegen ist auch im Steuerrecht der Begriff verdeckte Ausschüttung der insofern korrektere, als wenn man sagt verdeckte Gewinnausschüttung, weil das würde ja bedeuten, ich brauche einen Gewinn, den ich ausschütten kann.
Bleiben wir noch kurz bei der Dokumentation. Sie haben jetzt schon Verrechnungskonten angesprochen. Das Evidenzkonto, ist das ein solches Verrechnungskonto? Ist das Verrechnungskonto Teil des Evidenzkontos?
Nein. Das Verrechnungskonto ist die sozusagen bilaterale Beziehung zwischen den beiden Personen, juristische Person GmbH und natürliche Person Gesellschafter. Das Evidenzkonto gibt es ja in zweifacher Hinsicht sogar. Geht es darum, wo die Gesellschaft für zukünftige Ausschüttungen dokumentieren muss, ist es Einlagen oder Innenfinanzierung. Da ist es Besonderheit aus Sicht des Gesellschaftsrechts und auch aus Sicht des Unternehmensrechts im Sinne von Bilanzrecht ergibt sich eine Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn. Ja, also für Anwälte und Bilanzierer gibt es da quasi keine Unterscheidung. Erst das Steuerrecht macht dann eine wesentliche Unterscheidung, indem sie sagt, die Ausschüttung kann einerseits sein eine Gewinnausschüttung, was bei der natürlichen Person Kapitalertragsteuerpflicht und Endbesteuerung nach sich führt, oder es ist eine Einlagenrückzahlung, das heißt, ich bekomme meine Einlage, die ich mir hingegeben habe, unter bestimmten Voraussetzungen wieder zurück, was eben steuerlich gesehen keine Gewinnausschüttung ist, daher keine Käst auslöst, sondern nur in gewissen Ausnahmefällen eine Besteuerung als Veräußerung der Beteiligung. Das ist insofern ein bisschen die Katze, die sich in den Schwanz beißt, indem man sagt, ich kriege eine Ausschüttung, meine Anteile ändern sich nicht, ich bin vielleicht vorher zu 30% beteiligt und nachher genauso, aber trotzdem besteuere ich eine Veräußerung einer Beteiligung, indem ich eine Einlagenrückzahlung erhalte. Das ist eine rein steuerliche Unterscheidung und um das sauber zu trennen zwischen diesen beiden Komponenten, braucht es diese Evidenzkonten.
Herr Malschner, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe und ich komme nochmal auf dieses Beispiel mit Antonia zurück, die 60.000 sind ja dann eigentlich keine Einlage, das heißt, sie müssten auch nicht im Evidenzkonto festgehalten werden?
Sie dürfen auch gar nicht im Evidenzkonto festgehalten werden, weil das würde ja bedeuten, dass ja diese 60.000 als Einlagenrückzahlung zurückbezahlt werden könnten, ne? Insofern ist es oft, vor allem bei natürlichen Personen als Gesellschafter, die Thematik, dass die Einlagenkonten zu hoch dargestellt werden, weil wir so also von einer Kästbelastung ausgehend steuerneutral Vermögen wieder rausholen kann. Ja, da gibt es vor allem bei Umgründungen große Probleme. Es geht immer nur um die steuerrechtliche Einlage und Antonia tätigt in diesem Beispiel keine steuerrechtliche Einlage.
Welche Fehler werden immer wieder beim Evidenzkonto gemacht? Welche Tipps haben Sie dafür die korrekte Dokumentation?
Naja, die Probleme, also solange quasi nur Geld eingelegt wird, liquide Mittel oder vielleicht ein Grundstück, gibt es keine Themen. Probleme entstehen bei Umgründungen. Machen wir ein Beispiel. Es wird, Antonia ist Einzelunternehmerin und das Einzelunternehmen wächst ein bisschen über die Ohren hinaus und sie möchte in Zukunft ihr Geschäft als GmbH weiterführen mit Haftungsbeschränkungen und all diesen Dingen. Da kann sich hergehen und sagen, okay, ich bringe jetzt mein Einzelunternehmen in die GmbH ein. Ja? Da gibt es das sogenannte Umgründungssteuergesetz, das ermöglicht, dass solche Vorgänge steuerneutral erfolgen. Das heißt, es ist, wenn Sie eine Einlage tätigen würde, die jetzt keine Umgründung darstellt, müsste Sie alle stillen Reserven aufdecken und besteuern. Das verunmöglicht Umstrukturierungen. Deshalb sagt das Umgründungssteuergesetz, okay, für solche Fälle sehen wir die Buchwertfortführung vor. Das heißt, sie legt ihr Einzelunternehmen zum Buchwert ein. Unternehmensrechtlich wird es vielleicht auch aufgewertet. Und wenn Sie auf die Probleme mit Evidenzkonto angesprochen haben, ja, ein klassisches Problem ist hier, wenn ich Antonia jetzt unternehmensrechtlich in der Bilanz das Einzelunternehmen aufwertet, aber steuerlich zu Buchwerten einbringt, dann kann ich als Einlage nur den steuerlichen Buchwert des Einzelunternehmens ansetzen im Evidenzkonto. Oftmals wird aber dann der unternehmensrechtliche viel höhere Wert angesetzt Und dann ist das Einlagenevidenzkonto zu hoch dargestellt. Und in der Zukunft kann es dann natürlich bei Ausschüttungen, böse Überraschungen bei der Betriebsprüfung geben.
Die richtige Dokumentation hat also viele Facetten. Worauf es dabei ankommt, haben wir für Sie in unserem nächsten Infofeature zusammengefasst.
Infofeature. Wie dokumentiere ich Ein- und Auszahlungen mit der Gesellschaft richtig? Die GmbH muss wie eine fremde Dritte behandelt werden, insbesondere auch von ihren eigenen GesellschafterInnen. Alle Leistungen zwischen GesellschafterInnen und GmbH sollten lückenlos erfasst und fremdüblich abgewickelt werden. Wichtig ist dabei das Verrechnungskonto. Es zeigt, ob Vermögen von der GmbH an die GesellschafterInnen geflossen ist. Wird es zu groß, prüft das Finanzamt, ob eine Rückzahlung realistisch ist. Ab 50.000 Euro wird's kritisch. Für normale Ausschüttungen gilt, das Evidenzkonto hilft, Ausschüttungen steuerlich richtig zu bewerten, als Gewinn oder als Einlagenrückzahlung. Fehler entstehen oft bei Umgründungen, wenn statt des steuerlichen Buchwerts ein höherer Unternehmenswert angesetzt wird. Klare Dokumentation, saubere Kontenführung und regelmäßige Kontrolle sind das A und O, wenn es um Kapitaleinlagen geht.
Ich bleibe gleich bei Ihnen. Wie lassen sich Einlagen rechtssicher zurückführen? Wir haben jetzt sehr viel gesprochen, auch über die Einlage selbst. Wenn ich sie wieder herausbekommen möchte als Gesellschafter, was sollte man da eigentlich schon bei der Gründung einer GmbH bzw. im Vertrag bedenken?
Ja, das ist jetzt mehr eine gesellschaftsrechtliche Frage. Steuerlich ist dann quasi die Rechtsfolge. Aber es ist eher im Gesellschaftsvertrag, sehe ich hier nicht die große Thematik, was im Gesellschaftsvertrag vielleicht festgehalten werden sollte für Gestaltungen ist, dass man zum Beispiel auch bei Gesellschaftermehrheit, also mehr als einem Gesellschafter, möglicherweise auch alineare Ausschüttungen aus bestimmten Gründungen erlaubt, dass jetzt sozusagen einer mal kriegt vielleicht zeitlich früher eine Ausschüttung, der andere halt später, oder vielleicht kriegt jemand überhaupt eine Ausschüttung, die der andere nicht bekommt. Das wäre eine Gestaltung im Gesellschaftsvertrag, die aus steuerlicher Hinsicht durchaus sinnvoll sein kann. Nein, die Thema liegt hier eher beim Ausschüttungsbeschluss. Beim Ausschüttungsbeschluss muss der Bilanzgewinn das hergeben. Ja? Und dann muss ich eben steuerlich dokumentieren, mache ich jetzt eine Gewinnerschüttung oder Einnahmenrückzahlung. Und in Wahrheit die Entscheidung der Geschäftsleitung dann ist auch.
Herr Vogler-Deinertstein, wie sehen Sie es aus gesellschaftsrechtlicher Sicht?
Also ich glaube, das Grundprinzip hat der Dozent Marschner schon natürlich völlig richtig dargestellt. Ich muss einmal schauen, dass ich auf eine Gewinnausschüttung herauskomme, um eben gesellschaftsrechtlich rechtssicher mir die Dividende ausschütten zu können. Dazu brauche ich eben einerseits einen Jahresabschluss, der ordnungsgemäß festzustellen ist. Falls eine Prüfpflicht besteht, brauche ich auch natürlich die rechtskonforme Abschlussprüfung. Und dann ist die nächste Frage, brauche ich einen Gewinnverwendungs- und Gewinnverteilungsbeschluss? Und mit welcher Mehrheit ist der zu fassen? Und falls diese Mehrheit verfehlt wird, was gilt dann? Soll dann die Gewinnausschüttung zur Gänze unterbleiben? Oder gibt es dann sozusagen eine Fallback-Regelung, auf die ich zurückfalle für den Fall, dass die erforderliche Mehrheit nicht erreicht wird? All das wäre sinnvollerweise, wenn es mehr als einen Gesellschafter gibt, schon im Gesellschafts- oder Syndikatsvertrag festzulegen, wie das funktionieren soll. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen zwar keinen Bilanzgewinn darstellen kann im Jahresabschluss, aber dennoch Einlagen rechtssicher zurückführen möchte oder muss, dann bleiben als hauptsächlicher Ausweg eigentlich nur mehr die Herabsetzung des Stammkapitals der GmbH, weil dadurch, dass das Stammkapital absinkt, werden zusätzliche Mittel frei, die ich dann in der Bilanz als ausschüttungsfähig darstellen kann. Oder eben gleich die Liquidation der GmbH, wo sozusagen alles versilbert wird und der Liquidationserlös, der am Schluss übrig bleibt, dann ausgeschüttet werden kann. Ich glaube eben, es ist ganz, ganz wichtig festzulegen, mit welcher Mehrheit können Gewinnausschüttungen beschlossen werden. Wenn die Mehrheit verfehlt wird, was soll dann gelten? Wird dann alles thesauriert, also bleibt das alles in der Gesellschaft oder wird zumindest ein Teil automatisch ausgeschüttet? Und ich glaube auch, dass die Möglichkeit, asymmetrische oder alineare Dividenden ausschütten zu können, dass das auf jeden Fall vorgesehen werden sollte. Was bedeutet das? Normalerweise wird natürlich immer im Verhältnis der Beteiligungen ausgeschüttet. Also wer mit 75% beteiligt ist, kriegt 75% vom Gewinn und wer mit 25% beteiligt ist, kriegt 25% vom Gewinn. Es mag aber gute Gründe geben, davon abzuweichen, sei es jetzt steuerlich oder sei es, weil zum Beispiel in einem Jahr ein Gesellschafter deutlich mehr Leistungen für die GmbH erbracht hat als ein anderer. Und dann ist es sozusagen eine charmante und sehr sinnvolle Möglichkeit, von diesen fixen Gewinnverteilungsprozentsätzen abweichen zu können. Auch da ist natürlich wieder zu überlegen, mit welcher Mehrheit kann das beschlossen werden. Aber es ist sozusagen, dass gar nichts Anrüchiges oder was, die Dividenden einmal nicht nach dem Beteiligungsschlüssel zu verteilen, sondern es kann sehr gute rechtliche und oder steuerliche, aber jedenfalls sachliche Gründe geben, auch einmal alinear asymmetrisch auszuschütten.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung auch zur Kapitalherabsetzung. Wir haben ja mit Beginn des Jahres 2024 eine wesentliche Änderung bekommen, nämlich die bei der GmbH, das Mindeststammkapital beträgt nur 10.000 Euro. Das heißt, viele Klein- und Mittelbetriebe könnten in der Gestaltung hergehen, ihre 35.000 Euro, das ist ja drin, schon 10.000 Euro absetzen und haben dann das vorausgesetzt vollständige Einzahlung, dann auch entsprechende Möglichkeit, dann auch eine Einlagenrückzahlung in dieser Höhe zu tätigen, um dadurch auch zu erreichen, dass ich eine Ausschüttung bekomme, die nicht der Käst unterliegt, wo ich so ein Brutto für Netto so quasi für mich als natürliche Person die Ausschüttung bekomme.
Und ich glaube, was in der Praxis auch häufig sozusagen für Unsicherheit sorgt, ist eben diese Rechengröße des Bilanzgewinns. Das ist eben eine, wie gesagt, eine Rechengröße, die im Jahresabschluss ausgewiesen wird. Die entspricht nicht notwendigerweise dem Jahresüberschuss, sondern die kann eben durch verschiedene andere Bilanzpositionen, die dann noch gegenzurechnen sind oder gegengerechnet werden können, kann der Bilanzgewinn auch höher oder niedriger ausfallen als der Jahresüberschuss. Und das ist eigentlich sozusagen in Wirklichkeit nur der Maximalbetrag, den ich ausschütten darf aus gesellschaftsrechtlicher Sicht. Etwas anderes ist, wie ich die Liquidität für eine solche Ausschüttung darstelle. Also das wird oft auch gerade in Klein- und Mittelunternehmen sorgt das für Unsicherheit oder auch Verwirrung. Warum habe ich jetzt hier einen relativ hohen Bilanzgewinn, aber gar nicht die Liquidität, um den ausschütten zu können? Oder umgekehrt, warum habe ich so eine hohe Liquidität, aber nur einen niedrigen Bilanzgewinn und kann daher meine Liquidität nicht als Dividende darstellen? Ja, das ist einfach aufgrund unseres Bilanzrechts gar nichts Ungewöhnliches, sondern eher sogar der Regelfall, dass das so ist. Und das eine ist eben der Bilanzgewinn, der mir das Maximum darstellt. Mehr darf ich eben einfach gesellschaftsrechtlich nicht ausschütten. Und das andere ist die Frage, wie finanziere ich diese Ausschüttung? Kann ich überhaupt die Liquidität mobilisieren, um diese Ausschüttung darzustellen? Und im umgekehrten Fall, wenn der Bilanzgewinn niedriger ist als die vorhandene Liquidität, dann muss ich eben andere Wege, andere legale Wege versuchen zu finden, wie ich die Liquidität auf die Ebene der Gesellschaft bekommen kann.
Vielleicht auch hier noch eine steuerliche Ergänzung. Wenn der Bilanzgewinn größer ist als die Liquidität, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher der häufigere Fall, und ich will trotzdem alles ausschütten, muss ich Mittel aufnehmen. Es ist jetzt nicht verboten, es ist, schaut vielleicht manchmal nicht gut aus, aber nicht verboten, auch eine Ausschüttung fremd zu finanzieren. Und da gibt es eine sehr eigenartige Unterscheidung durch den Verwaltungsgerichtshof. Wenn ich die Dividende als kästpflichtige Gewinnerschüttung fremd finanziere, dann sind die daraus entstehenden Zinsen steuerlich abzugsfähig. Mache ich aber eine Einlagenrückzahlung und tue die Einlagenrückzahlung fremd finanzieren, sind die Zinsen nicht steuerlich abzugsfähig. Also ganz verstanden habe ich die Unterscheidung nicht, aber bei gewissen Dingen ist es als Praktiker so, dass man halt auch bei einem Höchstgericht eine Entscheidung trifft, das auch irgendwo einsehen muss und auch handeln muss. Und das ist halt eine Entscheidung, die ich zwar nicht verstehe, aber auch der man eben handeln muss.
Wie wir hören, weist die verdeckte Gewinnausschüttung viele Stolperfallen auf. Wir haben die typischen Hürden wieder in einem Infofeature für Sie zusammengefasst.
Infofeature. Verdeckte Gewinnausschüttung bei der GmbH. Bei einer GmbH gibt es eine ganz wichtige Regel, und zwar das Verbot der Einlagenrückgewähr. Das heißt, das Geld, das einmal in die GmbH eingelegt wurde, darf nicht einfach wieder zurück an die Gesellschafter fließen, außer eben als ordentliche Gewinnausschüttung. Typische Fehler hierbei sind zum Beispiel Vorabentnahmen oder Gewinnvorschüsse. Also wenn man sich schon ein Geld herausnimmt, bevor der Jahresabschluss überhaupt steht. Aber auch andere Zahlungen können kritisch sein, etwa über- oder unterpreisig eingeräumte Finanzierungen. Weitere heikle Fälle sind Cashpooling in Konzernen, Verrechnungskonten als verdeckte Kredite, Sicherheiten für GesellschafterInnen, kostenlose Übertragung von Know-how oder IP-Rechten, private Nutzung von Firmenvermögen, verbilligte Immobiliennutzung oder Privatausgaben wie Feiern oder Versicherungen über die GmbH.
Ich möchte zum Abschluss noch auf eine höhere Ebene kommen. Einerseits Unternehmensstandort, andererseits die Frage auch der Weiterentwicklung des Gesetzes. Bleiben wir beim Unternehmensstandort. FlexCo ist eine relativ neue Rechtsform. Das österreichische wie auch das deutsche Kapitalgesellschaftsrecht stellt stark auf die Haltung des Kapitals ab, aus Perspektive der Regelung von Einlagen. Welche Vor- und Nachteile hat das österreichische Recht gegenüber unseren Nachbarländern? Sind österreichische Regelungen standortfreundlich, Herr Fugger-Deinertstein?
Also vielleicht ziehe ich die Frage mit der FlexCo vor. Also da wäre aus meiner Sicht und war das auch schon bei Einführung der FlexCo meine Sicht ganz klar die, man sollte die guten Reformideen, die jetzt da zu einer eigenen Rechtsform erhoben wurden, der FlexCo sollte man einfach ins GmbH-Recht übernehmen und sozusagen diese beiden Gesellschaftsformen wieder zusammenführen. Warum? Ich glaube, das neue FlexCap-Gesetz enthält einige sehr, sehr gute und moderne Regelungen. Warum sollten die aber nicht für die normale GmbH genauso zur Verfügung stehen? Und ich glaube, ein gewisser Hemmschuh für die FlexCo-Gründung ist natürlich, einerseits wird es schon so sein, Notare, Steuerberater und Anwälte kennen sich noch nicht so gut damit aus, die Gerichte im Übrigen auch nicht. Hier sozusagen entsteht eine gewisse Unsicherheit. Ich glaube aber auch, dass die GmbH einfach ein seit Jahrzehnten, mehr als 100 Jahren, mehr als 110 Jahren schon sehr gut ein- und stark eingeführte Marke ist und dass daher deswegen die Leute sozusagen im Zweifelsfall lieber zu etwas greifen, was sie schon kennen, wo der Produktname einfach schon alt und als seriös eingeführt ist. Und ich glaube daher, man sollte einfach diese neuen Regelungen ins GmbH-Gesetz übernehmen, hätte damit den Vorteil, dass man sozusagen den alt eingeführten Namen der GmbH weiterführen kann und gleichzeitig diese neuen, guten, flexiblen Regelungen dann auch für alle GmbHs hätte. Vom Standort her, es ist interessant, das Kapitalerhaltungsrecht, das österreichische Verbot der Einlagenrückgewähr, gilt tatsächlich international als eines der allerstrengsten. Sogar im deutschen Recht sind gewisse Dinge nicht so streng geregelt wie im österreichischen Kapitalgesellschaftsrecht. Insbesondere auf der Rechtsfolgenseite kennen die Deutschen nicht diese scharfe Nichtigkeitssanktion wie wir. Und auch bei der GmbH sind sie weniger streng als wir. Wir stellen nämlich, so wie bei der deutschen Aktiengesellschaft, stellen wir auch bei der österreichischen GmbH und österreichischen FlexCo das gesamte Vermögen der Gesellschaft unter den Kapitalerhaltungsschutz. Das haben die Deutschen bei der GmbH nicht, sondern sie sagen, dort ist nur sozusagen das gebundene Kapital geschützt von der Kapitalerhaltung. Da gibt es alle möglichen Überlegungen, sollte man das nicht in Österreich auch so übernehmen? Ich wäre da eher skeptisch. Ich glaube, die deutsche Regelung ist, wie es die Deutschen manchmal ganz gerne haben, relativ kompliziert und dann in der Praxis doch auch wieder nicht ganz so einfach handzuhaben, nämlich bei der deutschen GmbH. Bei der deutschen AG haben sie es ohne dies auch so wie wir. Ich glaube daher, unser System hat insofern den Vorteil, es ist zwar streng, aber es ist dafür auch einfacher und eigentlich in Wirklichkeit für jeder Mann und jede Frau leicht verständlich, wenn man es einmal verstanden hat, nämlich dass man die GmbH nicht anders behandeln sollte als jeden unabhängigen Dritten und muss dann nicht kompliziert herumrechnen, was ist jetzt gebundenes und was ist freies Kapital. Der Haftungsschutzschirm einer GmbH ist etwas sehr, sehr Schönes und ist ein großer Vorteil für Unternehmer. Und das geht halt mit einem gewissen Preis einher, das ist das Verbot der Einlagenrückgewähr. Ich persönlich wäre da tatsächlich, so wie der österreichische GmbH-Gesetzgeber von mehr als 100 Jahren, wäre ich eher streng. Aber es soll nicht verschwiegen sein, dass es tatsächlich Bemühungen gibt, dieses Regime etwas abzumildern. Glaube ich jetzt nicht, dass das sozusagen der Schlüssel wäre, um die Attraktivität des österreichischen Wirtschaftsstandorts substanziell zu erhöhen. Da fielen mir viele andere gute Dinge ein, die wir vorher in Angriff nehmen sollten.
Welche Weiterentwicklung würden Sie sich wünschen? Also welche wirklich dringende Weiterentwicklung des Gesetzes, Novelle bräuchte es aus Ihrer Sicht als Steuerberater in Bezug auf Kapitalgesellschaften?
Auch meine Kammer taumelt es immer wieder. Es geht darum, das Steuerrecht ist schon so kompliziert geworden. Ja, selbst als Steuerberater oder Steuerberaterin überblicke ich nicht mal alles. Warum habe ich mein Geschäftsmodell? Weil ich andere helfe, Spezialprobleme zu lösen. Ja. In Wahrheit müsste das politische Ziel sein, mich selbst arbeitslos zu machen. Ja. Nur ich bin überzeugt davon, man schafft das nicht. Vielleicht auch dieses Eingangsfall von der Antonia, ja, diese § 2 Absatz 4a ISDG. Das ist wiederum eine Ausnahmebestimmung, die man geschaffen hat, weil der Finanzverwaltung eine Rechtsfolge, die der Verwaltungsgerichtshof gesprochen hat, nicht gepasst hat. Und das Steuerrecht ist ein Fleckerlteppich aus all diesen Bestimmungen. Also in Wahrheit ist dieser geforderte Radikalschlag, streichen wir mal alle Ausnahmen und schauen wir noch, welche Ausnahmen noch sinnvoll sind, genauso wie es auch bei den Förderungen oft gefordert wird, streichen wir mal alle Förderungen und schauen wir, wer es am dringendsten braucht. So etwas müsste man machen. Aber in den letzten Jahren habe ich es erlebt, dass man immer wieder einen Steuerfall mit draufgelegt hat, weil wieder irgendwann eine Sachverhaltskomponente, wie eben dieser Antonia-Fall, nicht passt. Deshalb setzt man noch eins drauf. Und dadurch läuft man von einer Komplexität in die andere. Und die kann man meines Erachtens, könnte man durch einen Radikalschlag erleichtern. Nur sehe ich dazu weder den politischen Willen noch die politische Fähigkeit, sowas umzusetzen.
Herr Vogler-Dannenstein, was wäre Ihre dringende Empfehlung an die Politik? Welchen Weiterentwicklungswunsch sehen Sie in Bezug auf die GmbH?
Also mein dringender Wunsch wäre der schon vor Jahrzehnten herbeigerufene, aber nie verwirklichte One-Stop-Shop bei der Gründung. Wir haben, glaube ich, auf der gesellschaftsrechtlichen Seite ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen Steuerberatern sowieso, aber auch Notaren, Rechtsanwälten und Firmenbuchgerichten, sodass die GmbH-Gründung auf dieser Seite eigentlich relativ flott funktioniert. Das ist irgendwie ein Missverständnis der Politik, dass sie immer glaubt, man müsste das viel mehr digitalisieren, was immer das im Detail dann heißen soll, damit das schneller geht. Das ist aus meiner Sicht, ja, kann man versuchen, aber ist jetzt gar nicht so erforderlich, weil das ohne dies relativ rasch funktioniert. Wo es sehr stark hakt, ist, wie heutzutage jeder Bankkunde es weiß, ist bei der Kontoeröffnung mit den ganzen KYC-Checks und so weiter, die da erforderlich sind. Also das Bankkonto ist oft sehr, sehr schwierig. Und das Eigenartige ist, dass ich zwar eben die Gründung im Firmenbuch eintrage, mich aber dann erst recht separat um die ganzen steuerlichen Registrierungen kümmern muss. Steuernummer, UID-Nummer, Lohnverrechnung und so weiter und so fort. Und dann das ganze Spielchen noch einmal bei der Gewerbebehörde und bei der Wirtschaftskammer anfängt. Ja. Und hier, glaube ich, das wäre eine echte Attraktivierung des Wirtschaftsstandorts, wenn man wirklich einen One-Stop-Shop zustande brächte, wo ich eben mit der Firmenbucheintragung gleichzeitig auch die Kontoeröffnung, die Gewerbeeintragung und alle erforderlichen steuerlichen Registrierungen geliefert bekäme. Ja, ist sicherlich ein auf der IT-Seite gewaltiges Projekt, würde aber, glaube ich, wirklich dem Wirtschaftsstandort sehr viel bringen können.
Vielen herzlichen Dank, meine Herren, für diese interessanten Einblicke. Wir haben ja vieles nur anreißen können, aber vielleicht ist doch für die eine Hörerin oder den anderen Hörer eine interessante Perspektive aufgemacht worden. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wenn Sie mehr über Kapitaleinlagen und verdeckte Gewinnausschüttung erfahren wollen, empfehle ich Ihnen folgende Handbücher: Einlagen in Kapitalgesellschaften von Ernst Marschner und Verdeckte Gewinnausschüttung, herausgegeben von Heinrich Vogler-Deinhardtstein. Er ist auch Mitherausgeber des Kommentars zum GmbH-Gesetz. Alle drei Publikationen sind im Verlag Österreich erschienen und sind im Webshop erhältlich. Sie finden diesen unter www.verlagösterreich.at. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Roman Tronner.